Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Universität in Wien. Er bereist regelmäßig und seit mehr als 25 Jahren Nordkorea. Umso mehr freuen wir uns auch aus aktuellem Anlass, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen und herzlich willkommen, Rüdiger Frank.
Guten Morgen, Herr Heim, und danke für die Einladung.
Kim Bai-ji, überraschend für Sie dieser Besuch?
Im gewissen Sinne schon. Andererseits macht es ja Sinn, dass Kim Jong-un sich jetzt etwas Unterstützung holt, nachdem aus Washington ein schärferer Wind weht. China hat Interesse daran, ein bisschen mit zu beeinflussen, was dort passiert. Also im Nachhinein fallen einem viele Erklärungen ein. Überraschend war es trotzdem, nach über 6 Jahren im Amt von Kim Jong-un das erste Mal Treffen mit dem großen Bruder in China. Das ist schon eine wichtige Sache.
Ist Kim freiwillig mit diesem Sonderzug nach Peking gefahren oder ist er nach Peking zitiert worden?
Nein, also die Chinesen haben gar keine Möglichkeit, ihn irgendwohin zu zitieren. Nordkorea ist komplett eigenständig und hat das auch immer wieder deutlich gemacht, gerade gegenüber China. Ganz freiwillig war es sicher trotzdem nicht. Ich glaube, es sind die Ereignisse gewesen, die ihn da halb geschoben und halb dahin gezogen haben. Also es war eher, er ist quasi ein Opfer der Umstände, aber sicher keiner, der da nach China gehen musste.
Die diplomatische Floskel danach lautete folgendermaßen: Es gab freimütige und freundschaftliche Gespräche. Das ist in der Diplomatensprache ein Synonym dafür, dass es heftig zur Sache gegangen ist.
Kann ich mir gut vorstellen. Andererseits ist in den offiziellen chinesischen Medienberichten oder Staatsberichten auch immer wieder diese alte, unverbrüchliche Freundschaft betont worden zwischen China und Nordkorea. Quasi ein Hinweis auf die Waffenbrüderschaft im Koreakrieg gegen die Amerikaner. Das war früher schon die Formel, unter der man sich zusammengesetzt hat, und ist es jetzt auch wieder.
Apropos USA, wie groß ist der Anteil von Donald Trump, dass es zu diesem Treffen in Peking gekommen ist?
Donald Trump ist ein wirklicher Segen für die Menschheit, nicht ganz freiwillig. Und in dem Fall kann man ihm tatsächlich, Ironie off, zubilligen, dass er dafür gesorgt hat, dass China und Nordkorea trotz der großen Differenzen, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben, letztlich zusammengefunden haben, sicherlich gemeinsam katalysiert durch eine Sorge davor, was die Amerikaner wohl anstellen könnten, und man sucht danach Einigkeit.
Sie haben gerade gesagt, Kim ist keiner, der sich zitieren lässt, und Nordkorea ist ein eigenständiges Land, gleichwohl, allein wenn man sich die Landkarte anguckt, China ist deutlich größer, deutlich bedeutender als Nordkorea. Mit anderen Worten, um das alte Schröder-Bild zu nehmen, klar ist, wer Koch ist und wer Kellner.
Naja, deswegen haben die Nordkoreaner ja unter anderem ihre Atomwaffen entwickelt, um sozusagen dem Koch ein bisschen mehr Abstand gebieten zu können. Bisher im Westen ist man immer sehr egozentrisch aufgebaut und denkt, die machen alles nur, weil sie uns beeindrucken wollen. Das stimmt schon ein Stück weit. Aber die Atomwaffen sind sicher genauso gut, soweit gedacht, China auf Abstand zu halten wie auch die USA.
Was die Atomwaffen angeht, da lief jetzt auch die Meldung über die Agenturen, Kim sei unter Umständen bereit, auf seine Atomwaffen zu verzichten. Wie interpretieren Sie das?
Ja, unter Umständen, nicht? Also das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Er weiß, das ist das Einzige, was ihn im Augenblick mal am Leben erhält, außenpolitisch. Das ist der einzige Grund, warum man ihn ernst nimmt, warum es diese diversen Varianten von Gipfeltreffen jetzt geben wird und Ähnliches. Er wird die Latte einfach so hochhängen, dass die Amerikaner da gar nicht werden drüber springen können, außer sich selbst zu verletzen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Rüdiger Frank, international renommierter Nordkorea-Experte, der dieses Land seit vielen Jahren bereist, fing, glaube ich, mit einem Sprachsemester in Pyongyang an, Anfang der 90er Jahre.
Das ist richtig, ja. Im Oktober 91 sind wir zu 6 damals von der Humboldt-Uni nach Pyongyang gereist, hatten nicht wirklich eine Ahnung, was uns erwartet. Und haben dann dort versucht, vor Ort die Sprache zu lernen, was allerdings schwierig war, weil man mit den Leuten gar nicht in Kontakt gekommen ist.
Woher kam denn damals Ihre Affinität zu Nordkorea?
Na, zu Nordkorea gar nicht. Ich hatte mich generell für Ostasien interessiert und dann irgendwann auch auf einem Umweg für Korea. Hatte dann Koreanisch gelernt, ein Jahr lang in Berlin. Und das war einfach die erste Gelegenheit, um mal vor Ort die Sprache zu lernen. DAAD hat das finanziert. Und Nordkorea hat mich damals gar nicht interessiert. Das war die Zeit, wo die Dominosteine fielen. Die Ostblockländer brachen eins nach dem anderen zusammen. Ja. Und Nordkorea war ganz klar, länger als ein halbes Jahr machen die das nicht mehr. Und das war 91.
Was Ihre Vita angeht, Sie sind eigentlich ein Kind dieser ehemaligen und untergegangenen DDR. Spannende Kindheit und Jugend insofern, dass Sie mit den Eltern, glaube ich, 5 Jahre in der Sowjetunion damals waren. Wie kamen Sie dahin?
Das war ganz interessant, auch mit Bezug zum heutigen Thema. Mein Vater war nämlich Atomphysiker. Muss gleich fürs Protokoll sagen, er hat keine Bomben gebaut, sondern die haben Oberflächenanalyse gemacht für Halbleiter.
Okay.
Aber dadurch bin ich damals in den 70er Jahren erstmals indirekt mit Nordkoreanern in Kontakt gekommen. Die waren da nämlich auch und von denen hat mein Vater abends beim Abendessen auch berichtet.
Okay, Sie haben dort Russisch gelernt, sind dann, oder sehr gut Russisch gelernt, sind dann wieder zurück in die DDR, haben Abitur gemacht?
Ja, wie sich das gehört und dann... wie sich das ebenfalls leider gehörte, freiwillig in Anführungsstrichen 3 Jahre beim Militär.
Warum in Anführungsstrichen?
Naja, weil kein Mensch dumm genug ist, 3 Jahre seines Lebens von 18 bis 21 einfach so wegzuwerfen. Aber das war ein impliziter Druck, wenn man bestimmte Sachen studieren wollte. In meinem Fall war es eben Regionalwissenschaften mit Ostasien-Schwerpunkt. Dann musste man dem Staat gegenüber symbolisieren, dass man sozusagen bereit ist, einen Schritt weiter zu gehen als die verpflichtenden 18 Monate. Der schwerste Fehler meines Lebens war das damals, einfach Ja zu sagen, wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Ja. Und ein halbes Jahr vor Ende bin ich dann durch die Wende erlöst worden.
Aber 2,5 Jahre sind Sie dann durch die Weltmeere geschippert im Friedensauftrag der Deutschen Demokratischen Republik?
Naja, die Weltmeere waren es nicht gerade, aber eine blaue Uniform hatte ich schon an.
Ja. Ja, wie haben Sie die Wende erlebt?
Beim Militär selbst, ganz faszinierend, wirklich. Ich war begeistert von dem, was da am 9. Oktober in meiner Heimatstadt Leipzig passiert ist und war völlig atemlos über den Gang der Ereignisse. Habe dann auch erlebt, wie in meiner Militäreinheit die Stasi-Leute sich geoutet haben, von denen wir erstaunlich viele hatten, das wusste ich gar nicht. Hat mich immer gewundert, ich bin 4-mal degradiert worden, wegen Sachen, die wusste ich zum Teil selbst nicht mehr und war ganz erstaunt, woher die ganzen Einzelheiten kannten. Das ist mir dann klar geworden, aber ja, so lief das, war eine sehr chaotische Zeit.
Wie schafft man es, in einer Armee 4-mal degradiert zu werden und nicht im Knast zu landen?
Ja, das waren, ja, wie soll ich das sagen, Kleinigkeiten und außerdem brauchten die mich auch wieder. Ich bin dann nach 3 Wochen schnell wieder zurückbefördert worden. Das waren so dumme jungen Geschichten, die, so würde ich es heute sehen.
Okay, Befreiung, dieses Gefühl nachvollziehbar, wenn Mauern fallen. Auf der anderen Seite, wenn der eigene Staat, auch wenn man ihn jetzt nicht so schrecklich gemocht hat, wegbricht, auch ein Gefühl von Angst, von Panik, von nicht wissen, was die Zukunft bringt?
Ja, für mich selbst weniger. Ich war ja in dem Alter, wo man sowieso mal am Aufbruch ist und alles ist neu und die Welt öffnet sich. Und es war eigentlich eher eine riesengroße Chance. Schlimm war es für die Generation meiner Eltern, die Mitte 40 im Prinzip ihr Leben schon mal so eingerichtet hatten, wie man das eben so macht. Und die mussten komplett neu lernen zu einem Zeitpunkt, wo das sehr schwer ist.
Haben die gelernt?
Ja, natürlich haben sie das. Zu einem hohen Preis. Mein Vater hat sich quasi totgearbeitet, ist dann im Alter von 64 gestorben, hat es aber geschafft, keinen einzigen Tag arbeitslos zu sein. Er war bei der Akademie der Wissenschaften, die ist aufgelöst worden als Institution. Und wer Wissenschaftler ist, weiß, wie hart es ist, sich nur von Drittmitteln ernähren zu müssen. Aber er hat es geschafft, meine Mutter hat es auch geschafft, also aus unserer Sicht passt es.
Sie haben vorhin erzählt, Anfang 90er erstmals ein Sprachsemester in Pyongyang, letzte Reise nach Nordkorea, dann wann?
Im vergangenen Februar 2017 und die nächste jetzt im Mai 2018 wieder.
Also zwischen dem ersten und dem letzten Besuch liegt ein gutes Vierteljahrhundert. Wie sehr hat sich dieses Land verändert in dieser Zeit?
Ja, dramatisch. Also ich glaube, es ist fast gar nicht mehr das gleiche Land, was ich da besuche. Daraus erklärt sich auch in gewissem Sinne meine manchmal ein wenig euphorische Sicht der Dinge, wie sie jetzt da laufen. Auch wenn es aus hiesiger Sicht schwer nachzuvollziehen ist. Aber stellen Sie sich vor, als ich 91 da war, habe ich versucht, ein Eis zu kaufen auf der Straße mit D-Mark und mit Dollar. Es ging nicht. Ja. Weil das war wertloses Papier. Heute reißen die Ihnen das aus der Hand. Also allein die Tatsache, dass Geld wieder eine Rolle spielt in Nordkorea, das hat derartig viele Veränderungen in der Gesellschaft nach sich gezogen. Eine viel offenere Politik auch der Führung gegenüber Märkten und Ähnlichem. Also ist wirklich eine fast schon phänomenale Veränderung, die sich da vollzogen.
Ist auch die Freiheit der Menschen größer geworden?
Nein, die Freiheit der Menschen kann ja gar nicht größer werden in einem System, das nach wie vor das Gleiche ist, mit einer dominanten Ideologie, die kein nichts anderes neben sich zulässt, mit einer Einparteienherrschaft, die letztlich auch dafür steht, dass letztlich eine Familie herrscht. Von Freiheit wie bei uns im Westen kann nicht ansatzweise die Rede sein, aber die Leute finden ihre Nischen und innerhalb derer operieren sie dann.
Ist die Versorgungslage im Land besser geworden, auch vor dem Hintergrund, dass es ja offenbar in früheren Jahren Hungersnöte gegeben hat mit schrecklichen Folgen?
Die Versorgungslage ist deutlich besser geworden, sowohl mit Grundnahrungsmitteln als auch mit höherwertigen Konsumgütern. Mitte der 90er hatten wir das Problem, dass es eine Art de facto Ölembargo gab, als die Russen nämlich von jetzt auf gleich verlangt haben, dass Nordkorea in Weltmarktpreisen in harter Währung für das Öl bezahlt, das sie vorher zu sehr günstigen politischen Konditionen bekommen haben. Das konnten sie nicht leisten und damit hatte die Landwirtschaft keine Grundstoffe mehr für Düngemittel, keinen Treibstoff mehr und damit ist die Nahrungsmittelproduktion zusammengebrochen. Besteht die Gefahr, dass wir das jetzt nochmal wiederholen im Übrigen.
Warum?
Ja, wenn die Amerikaner sich tatsächlich durchsetzen sollten mit ihren Wünschen an China die Öllieferungen fast komplett einzustellen, hätten wir de facto genau das gleiche Problem. Denn Nordkorea hat nach wie vor kein eigenes Öl, braucht es aber als Grundstoff für seine Landwirtschaft.
Und das würde wiederum die Menschen treffen und nicht die herrschende Clique?
Ja, das ist ja der Sinn der Sache, dass man die Menschen so lange piesackt, bis sie sozusagen von sich aus einen nordkoreanischen Frühling starten und mit den Heugammeln in der Hand dann nach Pyongyang ziehen und die Führung zum Teufel jagen, so jedenfalls die, wie ich finde, etwas naive Vorstellung einiger Leute in Washington.
Glauben Sie, dass es irgendwann in einem absehbaren Zeitraum, wenn Sie es ansprechen, die Möglichkeit gibt, dass das Volk beschließt, dass es genug ist mit dieser Führung?
Ja, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit. Es sieht zurzeit überhaupt nicht danach aus. Aber ganz ehrlich, hätten Sie mich im September 89 gefragt, ob sowas in der DDR denkbar ist, hätte ich mich auch an den Kopf gefasst. Und ein Jahr später gab es das Land nicht mehr. Also das hat mich sehr bescheiden gemacht, was meine Fähigkeit für Zukunftsvoraussagen angeht. Also es ist schon alles denkbar, aber es schaut wirklich nicht so aus im Augenblick.
Wenn es denn irgendwann in der Zukunft eine richtige Rebellion geben sollte, von wem wird die ausgehen?
Im Augenblick würde man, wenn, dann eher davon ausgehen, dass die Oberschicht versucht, eine Veränderung herbeizuführen, einfach weil die Menschen an der Basis noch viel zu schlecht organisiert sind. Es gibt ja nicht wie in der DDR die Kirchen, die so ein bisschen als Nukleus des Widerstandes fungiert haben. Das gibt es in Nordkorea alles nicht. Es kann aber genauso gut so sein, dass es wie in China läuft, dass wir also eine graduelle Veränderung des Systems haben, wo alle mehr oder weniger mitspielen, weil sie alle davon profitieren. Also der Kollaps ist nicht das einzige Szenario.
Herr Frank, wenn ich die Idee hätte, nach Nordkorea zu reisen, würden Sie mir zuraten oder würden Sie mir abraten?
Na, ich würde Ihnen zumindest empfehlen, gründlich drüber nachzudenken. Also das ist immer die Frage, warum will man dahin, was will man erreichen? Es gibt sicher Argumente, die dafür sprechen und dagegen. Ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch zu dem Thema. Wenn Sie politisch interessiert sind, wenn Sie hinter die Kulissen schauen wollen, führt kein Weg dran vorbei, dann müssen Sie hin.
Wann sollte ich nicht hinfahren, wenn mir das System zuwider ist?
Ja, wenn Sie zum Beispiel nicht in der Lage oder nicht bereit sind, auf bestimmte Kompromisse einzugehen. Man wird von Ihnen verlangen, das System nicht offen dort zu kritisieren. Man wird von Ihnen hier und da verlangen, auch eine Verbeugung vor einer Führerstatue zu vollziehen. Es gibt Leute, für die ist das indiskutabel. Und wenn das so ist, dann bleibt man wirklich besser zu Hause, weil den Ärger, den kann man sich auch ersparen.
Ist es möglich, Individualreise zu machen im Zusammenhang mit Nordkorea oder ist das vollkommen ausgeschlossen?
Ja und nein. Also man kann alleine hinreisen. Es wird aber trotzdem eine organisierte Tour sein, wo man trotzdem begleitet wird von zwei Begleitern, sage ich mal. Und dann sagt einem schon der normale Gedankenvorgang, dass wenn man zu 10 zwei Begleiter hat, ist weniger Aufmerksamkeit für einen übrig, als wenn man alleine hinfährt. Also ich empfehle wirklich zur Gruppenreise, das ist die deutlich bessere Form.
Wer bezahlt diese beiden Begleiter?
Ja, die zahlen Sie natürlich. So eine Reise nach Nordkorea ist nicht billig. Das geht je nach Dauer und Art und Anbieter los von ungefähr 1500 Euro die Woche und kann ganz entspannt bis zu 3000 Euro hinaufgehen. Das ist zwar all inclusive, also Unterkunft, Essen und alles Transportmittel und so weiter sind dabei. Aber ja, die Begleiter zahlen Sie durch den Reisepreis natürlich mit.
Worauf achten die Begleiter und wem melden die Begleiter, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist?
Ach, da gibt es eine ganz normale Hierarchie. Die achten darauf, dass man sich mal konform verhält, zum Beispiel nicht das Hotel verlässt, das darf man nämlich nicht, sondern man wird da im Prinzip nur in Begleitung durch die Gegend gefahren, mit dem Bus in der Regel. Ab und zu wird auch mal ein Fußmarsch unternommen, aber der ist dann also fast schon wie ein Staatsakt und mit großer Aufregung verbunden und dann darf man auch nicht irgendwo sich individuell bewegen. Ja, und wenn man sich daneben benimmt, na klar, dann wird das an die Behörden weitergemeldet, an die jeweiligen.
Mit welchen Konsequenzen?
Das kommt drauf an. Also wenn man es einigermaßen im Griff hat, dann bleibt das auf einer unteren Ebene und das gibt einen erhobenen Zeigefinger und damit ist es dann gut, wenn man Pech hat. Und es erreicht eine Ebene, wo plötzlich die Bürokratie anfängt zu greifen, kann das durchaus negative Konsequenzen haben, wie wir es zum Beispiel bei Otto Wormbier erlebt haben.
Das ist der amerikanische Tourist, der einen Fehler gemacht hat, einen großen Fehler mit dem Ergebnis, dass er vor Gericht gestellt wurde, im Straflager gelandet ist, ins Koma gefallen ist und irgendwie dann für die letzten Tage seines Lebens in die USA abgeschoben wurde.
Er ist in keinem Straflager gelandet, aber er ist natürlich in einem Strafprozess vorgeführt worden, ist enorm unter Druck gesetzt worden, man sieht das auch, also er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was auf ihn zukommt. Normalerweise sind Leute wie er 6 bis 9 Monate in Haft und dann kommt irgendein Amerikaner und holt die ab mit einem gewissen PR-Sieg für Nordkorea. In seinem Fall hätte es ein bisschen gedauert, weil die Nordkoreaner gewartet hätten, bis der neue amerikanische Präsident im Amt ist. Es war ihm aber nicht bewusst, ich glaube, der hatte wirklich Angst. Man hat ihn dann in irgendeinem Gästehaus, in der Regel werden solche Leute festgesetzt. Da muss irgendwas passiert sein. Ich gehe nach wie vor eher von dem Unfall aus, aber das rechtfertigt in keiner Weise, was mit ihm passiert ist, und dafür ist der nordkoreanische Staat auch voll verantwortlich.
Angenommen, ich komme als Tourist nach Nordkorea, was kriege ich zu sehen und was nicht?
Sie kriegen eine ganze Menge zu sehen. Also was ich immer wieder als Feedback von Reisenden höre, ist, dass das eine der intensivsten Pauschaltouren war, die sie jemals gemacht haben. Das geht morgens los und dann Schlag auf Schlag bis zum Abend. Man fällt dann quasi nur mehr ins Bett und ist tot bis zum nächsten Morgen. Man bekommt dann natürlich das zu sehen, was man sehen soll. Vom Alltag der Menschen bekommt man, wenn man Glück hat, ein bisschen was zu sehen, aber doch relativ wenig. Man sieht das offiziell in Nordkorea.
Komme ich über die Hauptstadt raus?
Ja, natürlich. Es gibt Touren, die inzwischen fast das komplette Land bereisen können. Sie kommen Hauptstadt und natürlich die Umgebung, also der Südwesten. Es geht genauso gut an die Ostküste, auch in den Nordosten, den ich sehr empfehlen kann. Spannende Gegend, sogar eine Sonderwirtschaftszone kann man dort bereisen und schauen, wie ein bisschen was an Investitionen stattfindet. Man kommt schon sehr viel rum.
Komme ich in Gespräche mit Menschen oder ist das unmöglich?
Sie kommen problemlos in Gespräche mit Menschen, wenn ihr Koreanisch gut genug ist. Das ist so ein bisschen die Challenge. Nein, und auch das problemlos stimmt nicht. Also es wird schon versucht, ganz klar, ja, den Kontakt möglichst zu verhindern. Aber es lässt sich letztlich doch nicht aufrechterhalten. Sie haben einen Busfahrer, mit dem können Sie reden. Sie haben Hotelangestellte, mit denen können Sie reden. Auf dem Markt können Sie mit Marktfrauen reden. Wie gesagt, die Sprachbarriere...
Aber Koreanisch.
Koreanisch, das ist das einzige Problem. Die Sprachbarriere ist für die meisten Menschen da.
Ansonsten gibt es diesen Heldenkult, diesen Führerkult. Da gibt es, glaube ich, die Statuen der zwei verstorbenen Kims, vor denen ich mich auch als Tourist verbeugen muss, richtig?
Naja, sie müssen nicht direkt, aber man legt es ihnen doch sehr nachdrücklich nahe und erwartet es von ihnen. Man sieht das nicht als Verbeugung vor diesen zwei Personen, sondern als Verbeugung vor letztlich dem Staat, vor den Symbolen des Staates, und entsprechend wäre man auch eher unglücklich, wenn sie das verweigern würden. Und das ist nun mal Teil des Besuches in Nordkorea, so wie man vor einem Besuch in der Moschee sich eben auch die Schuhe auszieht, auch wenn man kein Moslem ist.
Hätte es denn Konsequenzen, wenn ich mich weigern würde, mich zu verbeugen?
Es würde keine Konsequenzen haben, außer dass die Chemie gründlich ruiniert ist und dass auch die Guides dann mit ihnen Dienst nach Vorschrift machen würden. Konsequenzen hätte es, wenn sie jetzt ein Ei auf so eine Statue werfen würden oder ähnliches oder einen Handstand davor machen würden. Ist alles schon passiert. Solche Leute werden dann kurzerhand nach Hause geschickt.
Was darf ich fotografieren und was nicht?
Sie dürfen, theoretisch gilt die Regel only beautiful please, also alles, was schön ist, darf man fotografieren. Man soll normalerweise keine Militärangehörigen fotografieren. Komplett unpraktisch, weil überall auf jedem Foto ist mindestens ein Militärangehöriger. Sie sollen auch normalerweise keine Leute fotografieren, die am Boden sitzen. Davon habe ich ungefähr 2000 Fotos. Sie sollen keine Ochsenkarren fotografieren. Davon habe ich vielleicht 1000 Fotos. Also es gibt die Theorie und dann gibt es die Praxis und kommt sehr darauf an, wie man sich halbwegs geschickt und adäquat verhält. Und dann drücken die Guides auch mal ein Auge zu.
Wie viel Zeit sollte ich sinnvollerweise investieren für Nordkorea?
Also eine Woche reicht vollkommen, gerade für die erste Reise. Mehr brauchen Sie wirklich nicht. Sie werden dort so überflutet von Eindrücken, die Sie ohnehin nicht verarbeiten können. Das reicht komplett. Da kommen Sie lieber nochmal wieder für eine zweite Tour.
Kostet mich dann plus minus die eine Woche?
1.500 bis 2.500 Euro plus die Anreise und Abreise nach Peking.
Unterwegs in Nordkorea, das ist sozusagen das Buch, das Sie erstens geschrieben haben und in dem man ein paar sehr praktische Tipps bekommt für eine Reise nach Nordkorea, wenn man denn fahren möchte. Wie spricht sich Kim Jong-un eigentlich richtig aus?
Kim Jong-un heißt er richtig.
Kim Jong-un.
Un, genau.
Okay. Was ist das für einer? Also wir wissen, er ist Mitte 30, wir wissen, wie er aussieht. Und wir ahnen zumindest, dass er einen vergleichsweise brutalen Charakter hat, wenn es darum geht, bestimmte Leute aus dem Weg zu räumen.
Ja, er hat den Überlebensinstinkt, den ein Diktator in einer Diktatur hat und braucht. Er ist der Sohn eines absoluten Führers, der seinerseits Sohn eines absoluten Führers war. Salopp kann man sagen, er hat quasi das Familienimperium geerbt und hat jetzt die Aufgabe, das fortzuführen und möglicherweise auch ein Stück weit zu erweitern.
Wie viele Leute hat er hinrichten lassen, weiß man das?
Das weiß man nicht genau, aber Fakt ist, dass er tatsächlich sehr stark aufgeräumt hat, um sich seine Machtbasis zu sichern. Er hat die Leute, die eher seinem Vater gegenüber loyal waren, ersetzt durch Kader, die ihm gegenüber verpflichtet sind. Er hat Leute wie seinen Onkel zum Beispiel, die offen illoyal gewesen sind, sehr nachdrücklich und deutlich beseitigen lassen, um Nachahmer abzuschrecken.
Was heißt offen illoyal?
Ja, der Zhang Songtek, so heißt er, hat sich seine eigene Machtbasis im Land aufgebaut, er hat eigene Unternehmen gehabt, er hat sogar sowas wie eine eigene Privatarmee gehabt, hat begonnen, auch auf eigene Faust Politik zu machen, vor allem mit den Chinesen. Und das hat Kim Jong-un überhaupt nicht gefallen und hat da deutliches Signal gesetzt.
Es hat eine Hinrichtung gegeben im Jahr 2015, die mich persönlich an Stalin erinnert hat. Da ist der Verteidigungsminister hingerichtet worden, weil er in einem Meeting mit Kim eingeschlafen ist.
So wird es von westlichen Medien berichtet. Es wurde auch berichtet, dass alle Nordkoreaner den gleichen Haarschnitt haben müssen wie Kim Jong-un, was sich dann im Nachhinein als Ente herausgestellt hat. Also bei solchen Details wäre ich vorsichtig, dass die Leute verschwunden sind. Das ist nachweisbar, das ist dementsprechend auch zu glauben. Was jetzt die Einzelheiten wie Gründe oder Art der Hinrichtung angeht, da lehrt uns die Erfahrung zu einer gewissen Vorsicht. Wir sind bereit, jeden Blödsinn zu kaufen, nur weil es aus Nordkorea kommt.
Kim ist der große Führer seit gut 6 Jahren in Nordkorea und hat welche Entourage und welche Machtbasis um sich?
Ja, es ist grundsätzlich immer die Familie. Das sind die einzigen Leute, auf die er sich wirklich verlassen kann. Und Familie ist schon relativ weit gefasst. Es gibt ja sehr viele Halbgeschwister, Halbhalbgeschwister, Cousins, Tanten, Onkel und Ähnliches. Man sieht auch, dass er sich sehr auf seine jüngere Schwester zu stützen scheint, Kim Yo-jong, die ja auch als seine Delegierte bei den Olympischen Spielen in Seoul war Anfang des Jahres. Letztlich ist Blut dicker als Wasser. Es gibt den Choi Yong-hae, das ist der Sohn wiederum eines der engsten Vertrauten seines Vaters und Großvaters. Also hier sieht man auch so eine gewisse revolutionäre Aristokratie, die sich dort herausgebildet hat. Es ist ein relativ eng begrenzter Kreis, untereinander verheiratet, verwandt, verschwägert. Letztlich ein Familienbusiness.
Die Privilegien der herrschenden Klasse, dazu gehören sicher neben der Familie auch die Parteiführer, dazu gehören auch Generäle der nordkoreanischen Armee. Wie ausgeprägt sind diese Privilegien?
Ja, im Vergleich zu den üblichen normalen Menschen in Nordkorea sind das großartige Privilegien, wenn Sie es vergleichen mit einem Konzernchef in Deutschland, eher lächerlich. Denken Sie daran, wie man die Waldsiedlung in Wandlitz aufgelöst hat und war dann ganz enttäuscht, wie unspektakulär das dort war. Aber es ist immer alles eine relative Geschichte und Fakt ist natürlich, dass die Oberschicht in Nordkorea deutlich besser lebt als der Rest der Bevölkerung.
Wie ist eigentlich die Situation auf den Autobahnen und Landesstraßen in Nordkorea?
Ach, Sie werden lachen. In Pyongyang selbst gibt es sogar mal einen Stau.
Ja?
Auf den Autobahnen und Landesstraßen ist es extrem ruhig. Da hat man mehr Fußgänger und Fahrradfahrer als Autos.
Aber ich gehe jede Wette ein, dass dort Menschen keine Gegenstände auf irgendwelche Fahrbahnen werfen.
Das sollte man hoffen. Dafür hat man Menschen als Hindernisse in unbeleuchteten Tunnel. Das ist auch ein Problem.
In unbeleuchteten Tunnel? Menschen als Hindernisse, weil die da laufen müssen oder weil sie einfach sorglos sind?
Ja, weil sie nicht allzu viele Autos gewohnt sind. Eine der ersten wichtigen Maßnahmen von Kim Jong-un war es, die Autos auch bei Tag zu Licht zu verpflichten, was im dunklen Tunnel ein großer Fortschritt ist. Ich habe da vorher schon angstvolle Momente erlebt, wenn man ohne Licht in den dunklen Tunnel reinfährt und einfach hofft, dass nichts passiert. Fahrer in Nordkorea sind auch sehr besorgt, möglichst bei Anbruch der Nacht wieder da zu sein, wo sie sein sollen, weil sie nicht gerne im Dunkeln fahren.
Apropos angstvolle Momente, laut Amnesty International gibt es in Nordkorea 6 Straflager für insgesamt 120.000 Gefangene, die unter nicht sehr schönen Bedingungen dort leben müssen.
Das ist richtig, von einer Gesamtbevölkerung von 25 Millionen. Diese Lager, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil für einen Deutschen natürlich sofort die Assoziation mit der Nazi-Zeit aufkommt, die ist nicht ganz korrekt. Das sind im Prinzip eingezäunte Dörfer mit Wachmannschaften drumherum, wo die Menschen quasi in Bauernhäusern leben, zum Teil auch für die eigene Versorgung verantwortlich sind, zur Zwangsarbeit gezwungen werden, auch der Willkür der Wachen ausgesetzt sind. Aber da gibt es zum Beispiel auch Schulen, wissen wir aus den Berichten von Flüchtlingen, die dann längere Zeit in solchen Lagern zugebracht haben.
Aber ganz so folkloristisch scheint es nun doch nicht zu sein. Nein. Wenn man glaubt man jedenfalls dem UN-Menschenrechtskommissariat, das behauptet oder mitteilt, dass es in diesen Straflagern systematisch Folter und auch Mord gibt.
Nordkorea ist ein repressives System. Daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln und zu deuteln oder zu relativieren. Nichts anderes würde man erwarten, wenn man eine monotone, eine einheitliche monopolistische Ideologie hat, die nichts neben sich duldet und ein System, wo der Staat wirklich total ist in allem, was das Ganze bedeutet.
Aber es gibt ja auch Berichte von Nordkoreanern, denen die Flucht gelungen ist, die wenig Erbauliches über diese Zeit in diesen Straflagern erzählen.
Ja, richtig. Und diese Berichte sollte man auch lesen, um sich zu verdeutlichen, mit was für einem Land, mit was für einem System man es dort zu tun hat.
Braucht ein System wie Nordkorea Ihrer Einschätzung nach diese doch sehr ausgeprägte Härte und Brutalität, um überleben zu können? Oder ist das eine Art von Automatismus, der halt passiert?
Naja, in gewissem Sinne braucht man das, aber wir wären falsch beraten zu glauben, dass das der einzige Faktor ist, der das System am Leben erhält. Überlegen Sie, 120.000 Menschen von 25 Millionen, das heißt, das ist eine relativ geringe Zahl. Ich glaube, die höchste Gefängnispopulation in der Welt haben wir auf den Seychellen, gefolgt von den USA. Da sind die Prozentsätze viel höher. Aber natürlich gibt es immer diese latente Drohung im Hintergrund. Das System funktioniert anders. Es funktioniert über sehr viel Selbstzensur. Das kenne ich auch aus der DDR noch heraus. Man braucht gar nicht hinter jedem einen mit einer gezogenen Pistole. Die Menschen kontrollieren sich selbst. Die Angst ist immer präsent, vor allem auch die Angst vor dem Unbekannten, vor dem Unbestimmten. Und man darf aber auch nicht übersehen, dass Nordkorea ein sehr patriotisches, wenn nicht nationalistisches Land ist. Viele Menschen glauben daran, dass sie von Feinden umgeben sind und sind deswegen bereit, sich um den Führer zu scharen und da auch bestimmte Einschränkungen in Kauf zu nehmen.
Wenn wir über das Atomprogramm Nordkoreas sprechen, würde ich gerne den deutschen Raketenexperten Robert Schmucker von der TU München zitieren, der gesagt hat, Nordkorea hat nichts und kann nichts. Wie schätzen Sie es ein?
Keine Ahnung, das wird der Experte schon wissen, was er damit meint. Das Problem ist, wenn er dann doch was hat und doch was kann, dann sitzen wir alle dumm da. Also ich glaube, es wäre schon etwas geschickter, wenigstens so zu tun, als ob er was hätte. Und Fakt ist auch, die sitzen da seit Jahrzehnten dran. Ist ja nicht so, dass die erst seit 3 Jahren daran arbeiten, sondern die Nordkoreaner verfolgen das Ziel, Atomwaffen zu besitzen, seit mindestens 50 Jahren, haben erfolgreiche Tests durchgeführt, haben Raketen in den Himmel gejagt und von daher, ich würde es lieber ernst nehmen und dann hinterher falsch dastehen, als es nicht ernst zu nehmen. Und
okay,
dann,
einverstanden. Ne? Ist es denn auch Fakt, dass dieses Atomprogramm die beste Überlebensgarantie für das Regime ist?
Im Augenblick schon, also zumindest was die Außenpolitik angeht. Die Nordkoreaner weisen immer wieder sehr nachdrücklich darauf, dass es dem Irak, Libyen, Syrien schlechter gegangen ist, eben weil sie trotz aller Zusicherungen keine Möglichkeit hatten, sich letztlich zu verteidigen. Deswegen glauben sie, dass das Prinzip Abschreckung, das im Kalten Krieg ja immerhin 40 Jahre lang gut funktioniert hat, ja gut, das ist das falsche Wort, es hat funktioniert, dass sie das jetzt auch nutzen sollten. Und das ist die Strategie und die ist zumindest mal nicht ganz irrational.
Ich weiß, dass Sie ein seriöser Wissenschaftler sind. Würden Sie trotzdem, was zumindest die nahe Zukunft angeht, eine Prognose wagen, wie es mit Kim, wie es mit der Dynastie, wie es mit Nordkorea weitergeht?
Es gibt verschiedene Szenarien und ich halte es für eine sehr interessante Möglichkeit, dass es Nordkorea tatsächlich schafft, so eine Art zweites China zu werden. Das heißt, innenpolitisch die mutigen Entscheidungen zu treffen, dem Markt mehr Platz einzuräumen, außenpolitisch dafür die Bedingungen zu schaffen. Nordkorea hat ein Riesenpotenzial. Sie sind enorm reich an Bodenschätzen. Sie haben alles außer Erdöl. Sie haben 1400 Kilometer Grenze mit China. Sie haben 25 Millionen bestens ausgebildeter, in der Diktatur hochdisziplinierter Arbeitskräfte. Das klingt schon fast nach dem besten Start für das ostasiatische Entwicklungsmodell. Und die könnten abgehen wie eine Wirtschaftsrakete, wenn die Bedingungen stimmen.
Wird es zur Versöhnung mit Südkorea kommen und wird es zu einem Treffen Kim-Trump kommen?
Die Versöhnung mit Südkorea ist sicherlich auf dem Wege. Da haben beide Seiten großes Interesse daran, aus nationalistischer Sicht heraus, sicher auch aus strategischer Sicht. Korea hat immer das Problem, sich zwischen China und Japan behaupten zu müssen. Das geht vereint besser. Man muss den Koreakrieg überwinden, das ist eine Frage der Zeit. Das Gipfeltreffen Kim Trump ist mit einem großen Fragezeichen versehen, weil es hängt mit Donald Trump zusammen und den kann ich nicht einschätzen oder vorhersagen.
Wann reisen Sie das nächste Mal nach Nordkorea?
Meine nächste Reise wird Ende Mai sein mit dem Berliner Reisebüro Pyongyang Travel. Da begleite ich eine Gruppe und da schauen wir uns an, wie die gegenwärtige Situation vor Ort aussieht.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.